Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Dienstag, den 27. September, zusammengestellt von Radio Dreieckland in Freiburg. Durch die Sendung führt Andreas Reimann. Über 5000 Polizeibeamte waren vergangenes Wochenende beim Papstbesuch hier in Freiburg im Einsatz, darunter auch solche aus der Schweiz und Frankreich. In dem Zusammenhang beleuchten wir einmal den Vertrag von Brüm. Er regelt die europäische Polizeizusammenarbeit. Heute am 27. September ist Earth Overshoot Day. Ab diesem Tag sind alle Ressourcen aufgebraucht, die unsere Erde in einem Jahr produzieren kann. Ein Interview mit dem WWF Schweiz. Im rumänischen Roșia Montană findet derzeit das Camp Reclaim the Fields statt, das sich gegen die Vertreibung von Bauern und gegen die Enteignung landwirtschaftlicher Ressourcen richtet. Der diesjährige Ort ist mit Bedacht gewählt, denn das Dorf Roșia Montană droht, zerstört zu werden durch großräumigen Abbau von Gold. Zuletzt noch Ausschnitte von der Gegendemonstration zum Papstbesuch von vergangenem Donnerstag in Berlin. Dort sprachen unter anderem Betroffene sexualisierter Gewalt. Ihr Block der Gesichtslosen, wie sie sich nennen, wurde dabei von der Polizei ans Ende des Demonstrationszugs verbannt. Vergangenes Wochenende waren beim Papstbesuch in Freiburg rund 5200 deutsche Polizisten und Polizistinnen im Einsatz. Bereits am Freitag, noch bevor der Papst überhaupt in Freiburg eingetroffen war, gab es eine Gegendemonstration, bei der vor allem eines auffiel. Neben deutscher Polizei waren am Straßenrand auch Beamten aus Frankreich und der Schweiz zu sehen. Grundlage für eine solche europäische Polizeizusammenarbeit ist ein noch recht junger Vertrag, nämlich der 2008 geschlossene Vertrag von Brüm. Er soll bei der Polizei für die Vertiefung grenzüberschreitender Zusammenarbeit sorgen. Es geht um das Verschicken von Einheiten und Ausrüstung in andere Länder oder um den Datenaustausch, etwa über polizeibekannte Demonstrantinnen und Demonstranten. Und bei Großereignissen wie dem Papstbesuch werden die EU-Staaten verpflichtet, Mitteilung zu machen, was in ihrem Land im Hinblick auf das Ereignis vorgeht. Philipp Eckstein von Radio Dreieckland befragte den Journalisten Matthias Monroy zu dem Vertragswerk von Brüm, das eine bemerkenswerte Vorgeschichte hat.
Das Interessante am Vertrag von Brüm ist, dass er 2005 erstmal unter wenigen Ländern geschlossen wurde, übrigens auf Initiative von Deutschland, und dann kurz darauf noch unter deutscher EU-Präsidentschaft 2007 in EU-Recht überführt wurde. Das bedeutet also, dass es zum EU-Rechtsrahmen gehört und dann umgesetzt wird in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Und es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie quasi so im kleinen Rahmen irgendwas angezettelt wird, was dann quasi in höchsten Tönen gelobt wird und eben auch so vorangetrieben wird und dann quasi die anderen Mitgliedstaaten unter Druck gesetzt werden, da mitzumachen, weil sie auch gar nicht mehr anders können.
In welchem Zusammenhang werden denn Polizisten von Land A nach B gesandt?
Ach, das ist ein ganzes Portfolio an Möglichkeiten. Also das bekannteste sind zum Beispiel die szenekundigen Beamten, die im Bereich von Fußball eben oft mitreisen. Dann gibt es auf EU-Ebene zwei ganz wichtige Forschungsprojekte und noch so ein paar andere, wo die Polizisten sich gegenseitig eben bei Einsätzen beobachten. Da will man eben dann auch Standards entwickeln, die sich dann auch europäisch durchsetzen sollen. Oder aber eben zu der konkreten Polizeiaushilfe. Und hierzu muss man sagen, dass das eigentlich in Deutschland überhaupt noch nicht entwickelt ist. Also ich würde auch mal jetzt aus der Ferne behaupten, dass die ausländischen Polizisten, die jetzt in Freiburg gewesen sind, dass die auch nicht dazu da gewesen sind, den deutschen Bullen zu helfen, sondern dass die, keine Ahnung, die vielleicht Papstbesucher aus der Schweiz oder Frankreich zu begleiten oder Papstdemonstranten aus der Schweiz und Frankreich zu begleiten oder eben zukünftige gemeinsame Einsätze, als solchen kann man den Papstbesuch ja bezeichnen, auch in Freiburg, quasi anzubahnen, vorzubereiten, auf bessere Füße zu stellen und Prügeleinsätze von Polizisten, von ausländischen Polizisten, oder Wasserwerfereinsätze kennt man ausschließlich von Deutschen. Und das ist interessant in dem Zusammenhang, finde ich, auch nochmal daran zu erinnern, dass mindestens seit 2003 sind deutsche Hundertschaften, sowohl von Bundespolizeien, auch Länderpolizeien, sehr rege, sehr umtriebig im Bereich von Handhabung von Demonstrationen oder Fußballspielen. Also 2003 waren deutsche Polizisten in Genf beim G8-Gipfel, bei einem französischen G8-Gipfel eingesetzt, soweit ich weiß, 5 Hundertschaften, 5 Wasserwerfer, seitdem jährlich in Davos beim World Economic Forum. Bei der Euro 08 in Deutschland und in der Schweiz jeweils, glaube ich, 850 Polizisten, übrigens zum großen Teil aus Baden-Württemberg. Und das sind dann BFE-Einheiten. Und zuletzt auch bekannt geworden beim NATO-Gipfel 2009, auch mit deutschen Wasserwerfern. Und die prügeln. Die sind auch ausschließlich dafür bestellt, um zu prügeln und um quasi den Bedarf an Nahkampf, an Festnahme, quasi an Greiftrupps zu decken, der in anderen Ländern gar nicht so abgedeckt ist. Also viele Länder setzen beim Polizeibereich auf Distanzwaffen, Gas, Gummigeschosse, Wasserwerfer. Und da haben dann bequem die deutschen Bullen ausgerissen.
Deutsche Polizisten sind im Einsatz im Ausland tätig. Was ist denn dann überhaupt vielleicht problematisch daran, wenn jetzt eben auch ausländische Polizisten anfangen, in Deutschland tätig zu werden?
Das Problematische ist, das kriegt man ja im Moment auch ein bisschen mit innerhalb von Deutschland, dass unter den Ländern die Versammlungsgesetze ganz unterschiedlich definiert und ausgelegt und gehandhabt werden. Also dass zum Beispiel, was in einem einen Land gang und gäbe ist, wird in einem anderen Land viel restriktiver gehandhabt. Und so sind die Polizisten natürlich daran auch gewöhnt, also eben die Demonstranten quasi auf eine bestimmte Art und Weise zu adressieren. Das kann man ja freundlich, das kann man unfreundlich tun beispielsweise. Das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich für Demonstranten selber erstmal gar nicht ersichtlich ist, wenn man die Leute jetzt für irgendwas zur Rechenschaft ziehen möchte, wo tut man denn das? Die Sprachbarriere ist eine ganz andere Geschichte. Also man kann davon ausgehen, dass die Hundertschaften, die in Straßburg beim NATO-Gipfel im Einsatz waren, dass die da nicht alle Französisch gesprochen haben. Eine andere Geschichte ist noch, das kommt dann aber auf den Einzelfall an, welche Polizeieinheiten dann eingesetzt werden. Nämlich in anderen Ländern gibt es sogenannte Gendarmerien, die würde ich als paramilitärische Polizeien bezeichnen. Das sind Polizeien, die dem Verteidigungsministerium unterstehen. In Italien wäre das die Carabinieri. Carabinieri hat übrigens den Carlo Giuliani erschossen vor 10 Jahren. In Spanien ist das die Guardia Civil, in Frankreich ist das die Gendarmerie. Und die agieren eben militärisch, auch im Bereich von Aufstandsbekämpfung. Und wenn die quasi im Innern eingesetzt werden, was in Frankreich eben ganz normal ist, aber in Deutschland zu Recht natürlich auch skandalisiert wird, dann ist das natürlich eine Militarisierung von Polizeiarbeit, die man sich dann bequem übers Ausland holt, wenn man es in Deutschland selber nicht machen darf.
Geht es auch an so eine Art Gewöhnung, dass man hier ausländische Polizisten mal zum Einsatz bringt, da es vielleicht größere Strategien gibt, dass man im Falle von eben Aufständen innerhalb der Europäischen Union schnell dann auch Polizeieinheiten von Land A nach B schieben könnte? Also es gab ja sogar mal Gerüchte, dass sowas bei Griechenland sogar schon angedacht worden war.
Also ein Gewöhnungseffekt ist es in jedem Fall, weil es dient einfach dazu, bestehende Verabredungen, bestehende Richtlinien oder auch bestehende Verträge sozusagen mit Inhalt zu füllen. Und tatsächlich ist es so, dass wir das immer mehr beobachten. Ich wäre allerdings ein bisschen vorsichtig in Bezug darauf, also Beispiel Griechenland, dass dort Aufstandsbekämpfung betrieben würde mit internationalen Polizeitruppen. Das Ganze spielt an auf die sogenannte Europäische Gendarmerietruppe. Die Europäische Gendarmerietruppe ist ein Zusammenschluss aller Länder, die paramilitärische Polizeien haben, die ich eben aufgezählt hatte. Also da ist zum Beispiel eben Italien dabei, Frankreich, Spanien, Portugal, aber auch Polen, Rumänien. Und diese Europäische Gendarmerietruppe sollte ursprünglich mal der EU unterstellt werden. Da gab es dann Bedenken, unter anderem übrigens aus Deutschland, weil das eben paramilitärische Polizeien sind und man die nicht einfach so im Innern einsetzen könnte. Und daraufhin haben die Länder schwuppdiwupp gesagt, naja, wir machen das trotzdem, dann machen wir es halt selber und haben diese Europäische Gendarmerietruppe aus dem Boden gestampft und die untersteht keinem EU-Organ. Die ist damit auch nicht dem Parlament rechenschaftspflichtig, sondern wird von den Ländern quasi selber verwaltet. Das Gerücht, dass die in Griechenland eingesetzt werden sollte, halte ich für absolut daneben. Das ist totaler Schwachsinn, weil bevor ein Land die Europäische Gendarmerietruppe ins Land holt, werden sie das Militär einsetzen. Das ist eine Bankrotterklärung für den Bereich innere Sicherheit, also kein Land wird das tun. Aber natürlich kommt die Europäische Gendarmerietruppe trotzdem zum Einsatz, also beispielsweise in Afghanistan, wo sie eben die Lücke füllen zwischen ziviler Verwaltung und Krieg. Also man kann sich das so vorstellen, wenn die Kriegstruppen durch sind, dann muss das Land befriedet werden. Und das wird immer ganz gerne als zivile Konfliktbearbeitung bezeichnet. Das ist Aufstandsbekämpfung. Das hat zum großen Teil in Afghanistan das Militär gemacht. Das soll dann immer mehr auch in anderen Gebieten natürlich eben von der europäischen Gendarmerietruppe abgedeckt werden. Und man nennt das dann zivile Konfliktbearbeitung.
Philipp Eckstein von Radio Dreieckland aus Freiburg im Gespräch mit dem freien Journalisten Matthias Monroy. Stellen Sie sich vor, Sie würden von heute, dem 27. September an bis Ende Dezember auf Kredit leben. Genau das tun wir seit heute der Natur gegenüber. Es ist Earth Overshoot Day. Ab diesem Tag sind alle Ressourcen, die unsere Erde in einem Jahr produzieren kann, aufgebraucht. Ab sofort zehren wir von den Reserven der Natur. Mit Philipp Gehry vom WWF Schweiz sprach Magdalena Oberli von Rabe aus Bern.
Der Fisch ist aufgegessen, das Holz aus dem Wald verbraucht. Was unser Planet in einem Jahr an erneuerbaren Ressourcen hergibt, ist ab heute aufgebraucht. So die Berechnungen des Global Footprint Networks. Tatsächlich geht das Leben zwar weiter, langfristig gesehen wird die Weltbevölkerung die Reserven jedoch eines Tages aufgebraucht haben. Philipp Gehry vom WWF Schweiz.
Etwas sehr Einleuchtendes ist das Erdöl. Wir wissen heute, 80% der Energie, die wir in der Schweiz brauchen, ist nicht nachhaltig, ist zum größten Teil Erdöl. Das Erdöl ist endlich, irgendwann ist es einfach nicht mehr da. Dann kommen wir wirklich an den Punkt, wo wir dann nicht mehr von diesen Reserven zehren und lernen müssen, mit weniger auszukommen.
Lernen wir dies nicht, steigen die Preise für die Ressourcen ins Unermessliche, bis es beispielsweise unbezahlbar ist, Auto zu fahren. Alternativen hierzu bieten erneuerbare Energien oder eben die Bereitschaft, mit weniger auszukommen.
Das heißt, überhaupt weniger Energie zu brauchen, die Sonne, den Wind und so weiter als Energiequelle besser zu nutzen. Das ist nicht mal unbedingt so ein großes technisches Problem. Diese Technik haben wir heute. Man muss es wollen, das ist mehr das Problem. Und solange es noch Erdöl gibt zum Beispiel, ja, macht man halt so weiter wie immer.
Wie immer, das heißt auf die Schweiz bezogen, dass die Bevölkerung jährlich fast dreimal so viele Ressourcen verbraucht, wie ihr zur Verfügung stehen. Den Verbrauch auf eine einzelne Person bezogen, misst WWF Schweiz anhand des ökologischen Fußabdrucks. Der ökologische Fußabdruck ist jene Messgröße, die besagt, wie nachhaltig eine Person lebt. Also ob diese Person weniger, genau so viel oder eben mehr verbraucht, als die Erde ihr bieten kann. Es gibt viele Möglichkeiten, seinen ökologischen Fußabdruck positiv zu beeinflussen.
Das ist nicht ein großes Ding, das man auf einen Schlag einführen kann. Vielmehr sind das ganz, ganz viele kleine Sachen, die auch jeder von uns im Alltag machen kann, weil schlussendlich ist der Weltressourcenverbrauch ist die Summe dessen, was wir alle Einzelne tun jeden Tag. Das heißt, wohnen wir in einem alten Haus, wo es rauszieht und die Mauern und die Fenster drin sind und man den Garten heizt, oder wohnt man in einem Haus, das eben gut isoliert ist? Die Technik hätten wir. Vieles kann man auch über das Verhalten machen, aber man muss es machen.
Ein weiteres Beispiel ist etwa die bewusste Wahl des Transportmittels. Velo oder Auto, Energiesparauto oder Offroader. Der World Overshoot Day rechnet all diese täglichen Entscheidungen zusammen. Diese Rechnung ergibt zusammengezählt den Weltressourcenverbrauch. Dieser Ressourcenverbrauch übersteigt heute bei weitem das, was die Erde natürlicherweise hergeben kann. Ab heute nämlich bis Ende Jahr lebt die Weltbevölkerung auf Pump. Sie zehrt von den Reserven. Philipp Gehry vom WWF Schweiz sagt, die großen Verlierer dieses Überkonsums seien vor allem die zukünftigen Generationen.
Weil auf deren Kosten leben wir. Eben weil wir zum Beispiel die fossile Energie wegbrauchen, ohne dass wir wirklich eine Lösung anbieten, was man stattdessen machen könnte. Ein anderes Beispiel ist das Klima. Also Der Fußabdruck der Höhe hat auch damit zu tun, dass wir natürlich viel, viel mehr CO2 produzieren, als die Erde aufnehmen kann. Das heißt, das Klima erwärmt sich. Das kann dramatische Folgekosten geben. Das sind Kosten, die spätere Generationen auch tragen müssen. Also das sind die großen Verlierer.
Weitere Verlierer sind auch all jene Länder, welche weniger Ressourcen verbrauchen, als ihnen die Welt in einem Jahr zu bieten hätte. So zum Beispiel weite Teile Südamerikas. Diese Länder finanzieren den hohen Verbrauch in der Schweiz mit. Würden nämlich alle Menschen so leben wie in der Schweiz, wären die Ressourcen für dieses Jahr bereits im Mai aufgebraucht gewesen.
Mit Philipp Gehry vom WWF Schweiz sprach Magdalena Oberli von Raabe aus Bern. Den eigenen ökologischen Fußabdruck kann man übrigens im Internet messen, und zwar unter www.footprint.ch. In Roșia Montana in Rumänien findet seit letztem Mittwoch das diesjährige Reclaim the Fields Camp statt. Roșia Montana ist ein Dorf im Apuseni-Gebirge, das Gefahr läuft, durch einen großflächigen Abbau von Gold zerstört zu werden. Mirko Olostiak von Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit Fabian Kern, der an dem Camp in Rumänien teilnimmt.
Roșia Montana ist bekannt als das älteste Bergbauerndorf, also wo Minen schon seit über 1800, also seit über 1800 Jahren existieren. Aber bisher wurde hier entweder Kalkstein oder Kupfer abgebaut und jetzt plant eben eine Roșia Montana Gold Corporation heißt die. Das ist eine Firma, die extra für dieses neue Projekt gegründet wurde. Die plant hier Gold abzubauen und unter anderem mit dem Einsatz von Cyanid, einer sehr kontroversen Methode, um Gold auszuwaschen. Es wird sehr viel sehr hochgiftiger Müll entstehen, der hier im Nachbartal in Korna abgeladen werden soll. Und also das Kornatal ist im Moment noch ziemlich unberührt von dem Bergbau. Hier in Roșia Montana auf der Seite sieht man schon einiges von den alten Minen und von dem alten Bergbau praktisch. Aber Korna ist eigentlich noch ziemlich verschont geblieben davon. Aber mit diesem Cyanidanbau wäre das damit auf jeden Fall vorbei. Und das müsste auch mehrere Dörfer umgesiedelt werden, um die eben nicht zu gefährden praktisch. Zu diesem Einsatz von Cyanid, also es gibt auch, das Europäische Parlament hat im Mai 2010 schon eine Resolution verabschiedet, die die EU-Kommission auffordert, diesen Bergbau mit Hilfe von Cyanid in der Europäischen Union zu verbieten. Also die EU-Kommission hat den Auftrag vom Parlament, einen Gesetzentwurf auszuarbeiten, aber die Kommission ist bisher nicht in diese Richtung tätig geworden. Sie hat sich eher schon so reserviert dazu geäußert und gesagt, wir haben uns mit den Bergbauunternehmen unterhalten und die sind eindeutig der Meinung, dass das vertretbar ist und wir werden wohl keine Aktivitäten in diese Richtung starten, obwohl das Europäische Parlament eben diese Resolution schon vor über einem Jahr verabschiedet hat.
Dieser Bergbau in Roșia Montana ist ja seit Jahren geplant und es gibt auch seit Jahren ziemlich heftigen Widerstand dagegen.
Genau, es ist im Jahr 2000 ist das, glaube ich, bekannt geworden, dass dieses Projekt geplant ist. Und seitdem bildet sich eigentlich auch lokaler Widerstand. Also es gibt eine lokale NGO, die heißt Albertus Mayo. Und dort organisieren sich eben die Leute, die das Angebot der Goldfirma praktisch umgesiedelt zu werden, nicht annehmen wollen und ihr Zuhause im Prinzip verteidigen wollen. Und die Goldfirma, die argumentiert hier, die hat überall Werbung macht die, also in Alba Iulia, in der nächstgrößeren Stadt, in der Provinzhauptstadt, wenn man so will, werden Plakate aufgehängt und diese Werbeanzeigen sprechen dann eben Millionen Investitionen durch diese neue Firma und dass das wunderbar sei und Arbeitsplätze geschaffen werden und so weiter und so fort. Es werden auch Fernsehanzeigen geschaltet und in Nachrichten, in Newspapers, also in Zeitungen. Und es wird da sehr viel Propaganda betrieben. Auch das Dorf ist voll mit irgendwelchen Bannern. In Roșia Montana ist ein Bergbauunternehmen, das ist unsere Tradition, wir verteidigen unsere Tradition. Aber sie versuchen eben diesen neuen Aspekt dieses Cyanids, dieses hochgiftige, kontroverse Abbaumethode runterzuspielen und sagen, Cyanid ist überhaupt kein Problem. Anscheinend hat auch ein Repräsentant dieser Firma gesagt, er würde Cyanid trinken und das sei alles total ungefährlich.
Dieses Camp, bei dem du jetzt teilnimmst, dieses Reclaim the Fields Camp, was hat es damit auf sich?
Reclaim the Fields ist ein Netzwerk, eine Konstellation von jungen Leuten hat es initiiert. Meistens sind ja vor allem auch Leute unter 35, würde ich sagen, am Camp. Es sind immer wieder, es kommen Leute, es gehen Leute, aber so rund 200 waren wir mal gestern. Die Idee ist im Prinzip, dass junge Leute, die sich irgendwie mit Landwirtschaft oder mit Zugang zu Land beschäftigen, sich europaweit vernetzen. Und es kommen sehr interessante Menschen zu diesen Treffen. Also es sind Leute da, die ihr Projekt vorstellen, zum Beispiel aus UK, aus England. Die sind mit dem Fahrrad, mit einer mobilen Saatgutbank sozusagen, durch ganz Europa gefahren, bis nach Palästina und haben überall in den Gemeinden im Saatgut getauscht und haben die palästinensischen Farmer und Bauern, Bäuerinnen mit Saatgut versorgt aus ganz Europa. Und das ist nicht nur irgendwie ein Solidaritätsakt gegenüber den Palästinensern, sondern auch sozusagen ein illegaler Akt wegen den Saatgutbestimmungen, dass man das eigentlich eben nicht mehr tauschen darf. Und sie wollen eben damit auch aufmerksam machen auf dieses neue Saatgutgesetz, das in der EU gerade vorbereitet wird. Also die sind zum Beispiel da, dann gibt es Leute aus Schweden, aus Frankreich, Portugal, Spanien, Deutschland, Österreich. Sehr viele Österreicher sind hier, ist dann nicht so weit dann für Rumänien. Und das Tolle ist auch, dass es ein Übersetzungskollektiv gibt von einer rumänischen Universität hier, gibt es ein Netzwerk, die übersetzen wunderbar unseren ganzen Workshops und alles vom Englische ins Rumänische und vice versa und auch ins Französisch und Spanisch. Also es ist eine unglaubliche Übersetzungsarbeit, die hier geleistet wird. Und so ein bisschen für mich auch wegweisend, dass man eben eine europäische Vernetzung von unten auch hinkriegen kann, ohne eine Diskriminierung von Sprachen. Dass eben Leute, die kein gutes Englisch sprechen oder nicht sehr viel Englisch verstehen, trotzdem Zugang haben können zu diesen Grassroots-Bewegungen, zu diesen Basisbewegungen und dass dort ein Austausch stattfinden kann. Und diese Camps finden alle 2 Jahre statt. Und das letzte war in Südfrankreich, in Minerve. Und
Gold kann man nicht essen, Geld auch nicht. Cyanid sollte man lieber nicht trinken. Reclaim the Fields, da geht es einerseits um Landwirtschaft, Anbau von Nahrungsmitteln, aber auch um Widerstand dann gegen solche wahnwitzigen Projekte wie jetzt Goldbergbau oder Schnellstrecken. Kann man das so sagen?
Ja, weil eben diese Schnellstrecken und der Bergbau natürlich die lokalen Bäuerinnen und Bäuern von ihrem Land vertreibt. Weil man kann hier keine Landwirtschaft mehr betreiben, wenn hier alles vergiftet ist. Ja, das sind auch Kämpfe um Zugang zu Land. Und also Reclaim the Fields ist ein sehr breites Bündnis, in dem sehr viel Platz hat und in dem auch nicht unbedingt immer darauf hingearbeitet wird, dass alle einer Meinung sind und man einen Konsens und eine gemeinsame Vision, ein Ideal hat. Die Vielfalt macht dieses Netzwerk sehr stark.
Mirko Lostjak von Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit Fabian Kern, der an dem noch bis Freitag andauernden Camp in Rumänien teilnimmt. Weitere Informationen zum Reclaim the Fields Camp gibt es im Internet. www.reclaimthefields.org. Noch einmal zurück zu den vergangenen Papst- und Polizeitagen in Deutschland. Etwa 500 Betroffene sexualisierter Gewalt und solidarische Personen hatten sich letzten Donnerstag bei der Demonstration gegen den Papstbesuch in Berlin zu einem Block der Gesichtslosen zusammengeschlossen. Gemeinsam demonstrierten sie gegen sexualisierte Gewalt und ihre Reduzierung auf individuelle Opfergeschichten. Im Folgenden senden wir einige Ausschnitte aus den Redebeiträgen des Blocks.
Uns kotzt es an, dass sexualisierte Gewalt weiterhin ausgeübt wird. Und es kotzt uns an, dass so mächtige Institutionen wie jenen der katholischen Kirche weiterhin lieber wegsehen, als Verantwortung zu beziehen und ihre patriarchalen Strukturen endlich abzuschaffen. Wir haben für heute dazu aufgerufen, an unserem Blog mit Masken teilzunehmen. Masken, weil wir nicht einverstanden sind mit der Berichterstattung der Presse. Viel zu oft werden Betroffene als vereinzelte Opfer dargestellt. Skandalöse Einzelschicksale. Nun, liebe Presse, so ist es nicht. Sexualisierte Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Betroffen sind viele und die Täter leben inmitten der Gesellschaft. Durch die Masken wollen wir auch allen Betroffenen, welche heute nicht hier sind, ein Gesicht geben.
Wir sind konkret auf der Demo anlässlich des Papstbesuches, weil dieser Papst direkt dafür verantwortlich ist, dass jahrzehntelang sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche vertuscht und damit toleriert wurde. Er war nämlich Chef der Glaubenskongregation, die früher Inquisition hieß. Er ist als Papst dafür verantwortlich, dass aktuell immer noch kaum etwas geschieht in der katholischen Kirche gegen sexualisierte Gewalt. Er ist maßgeblich für die Struktur und das reaktionäre patriarchale Weltbild der katholischen Kirche verantwortlich, die den Nährboden für sexualisierte Gewalt darstellen. Denn sexualisierte Gewalt fällt nicht vom Himmel und wird nicht von irgendwelchen kranken Typen ausgeübt, sondern sie wächst aufgrund bestimmter Bedingungen und genau die schafft die katholische Kirche. Die katholische Kirche ist einer der maßgeblichen Propagandisten patriarchaler Weltvorstellung. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wo sonst fordert ein Vater unbedingten Gehorsam und gilt als unfehlbar? Wo sonst werden Frauen systematisch von der Teilhabe ausgeschlossen und dürfen keine Ämter bekleiden? Wo sonst gibt es das Konstrukt der Erbsünde, weswegen Kinder von Geburt her schlecht sind und erst einmal zum rechten Glauben erzogen und getauft werden müssen, weil sie sonst verdammt sind? Auch wenn manche es bestreiten mögen, hier werden Menschen systematisch abgewertet. Dies ist der Boden, auf dem die sexualisierte Gewalt gedeiht. Und diese Vorstellung propagiert die Kirche seit Jahrhunderten auch weit über die eigene Institution hinaus. Die katholische Kirche ist nicht nur verantwortlich für sexualisierte Gewalt durch die Würdenträger, sondern auch für sexualisierte Gewalt in den normalen katholischen Familien. Da wird der Blick bisher überhaupt noch nicht hingerichtet. Die Strukturen der katholischen Kirche können nur als autoritär bezeichnet werden. Die religiösen Führer werden nicht gewählt, sondern von oben ernannt. Sie sind die Hirten und die anderen die Schäfchen. Und welch ein Schaf kritisiert schon seinen Hirten, selbst wenn er es aussondert und zur Schlachtbank führt. Unkritisierbare Hierarchien sind die Basis für sexualisierte Gewalt. Denn bei sexualisierter Gewalt geht es um Macht. Wer solch eine Struktur schafft und solch eine Ideologie propagiert, der produziert und züchtet geradezu sexualisierte Gewalt.
Es gibt ein eigenes Kirchenrecht inklusive eines eigenen Kirchenstrafrechts, wonach Mord und Völkermord gebeichtet werden können und danach in Gottes Namen vergeben sind. Und so hat bis heute die Kirche keinen einzigen Kriegsverbrecher oder Nazi aufgrund seiner Gräueltaten rausgeschmissen. Hingegen sind reihenweise Leute, welche es gewagt haben, sich scheiden zu lassen, aus der Kirche ausgeschlossen worden. Die katholische Kirche verfügt in Deutschland über ein Vermögen von 500 Milliarden Euro. Wie sieht es vor diesem Hintergrund nun mit Entschädigungszahlungen an die Betroffenen sexualisierter Gewalt aus? Pro Person gibt es maximal 5.000 Euro finanzielle Anerkennung, wie Sie es nennen, und es sollen bisher ca. 700 Anträge bewilligt worden sein. Nehmen wir mal an, alle Betroffenen hätten die Maximalsumme bekommen, was bestimmt nicht der Fall ist. Dann wären das also maximal 3,5 Millionen Euro. Allein für den Papstbesuch gibt die Kirche fast das Zehnfache, nämlich 30 Millionen Euro aus. Es wird Zeit, dass die Gesellschaft Betroffene anders wahrnimmt. Für das Ende sexueller Gewalt. Für ein Ende aller patriarchaler Kackscheiße.
Das waren einige Ausschnitte aus den Redebeiträgen des Blocks der Gesichtslosen auf der Demo gegen den Papstbesuch am vergangenen Donnerstag in Berlin. Ursprünglich sollte der Block der Gesichtslosen direkt nach der Demospitze laufen. Die Polizei verlangte jedoch vom Veranstalter, dass der Block ans Demonstrationsende verlegt wird. Begründet wurde diese Auflage mit angeblichen Informationen, nach denen sich sogenannte gewaltbereite Personen in den Block mischen wollten, wenn dieser vorne in der Demo läuft. Zum Sinn der Verlegung ans Ende der Demonstration gab es dann recht widersprüchliche Aussagen seitens der Polizei. Zunächst wurde gesagt, dass damit ermöglicht werden solle, bei Bedarf den Block der Gesichtslosen gemeinsam mit dem Antifa-Block vom Rest der Demo zu trennen. Später wurde dann behauptet, die Verlegung diene dem Schutz des Blocks. Die OrganisatorInnen des Blocks bemerken dazu in ihrer Presseerklärung: Wir finden es ungeheuerlich, dass auf diese Weise das Thema sexualisierte Gewalt wieder einmal an den Rand gedrängt worden ist. Das Argument, uns schützen zu wollen, ist einfach lächerlich. Das zeigte sich, als die Polizei am Ende der Demonstration antifaschistische Gruppen verfolgt und unseren Block bedroht hat. Durch das rücksichtslose und gewalttätige Vorgehen sind dabei mehrere TeilnehmerInnen der Demonstration verletzt worden. Wir protestieren auf das Schärfste gegen diesen unverhältnismäßigen Polizeieinsatz. Und damit sind wir am Ende von ZIPFM, das heute von Radio Dreieckland in Freiburg zusammengestellt wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann. ZIPFM kommt morgen am Mittwoch von der Wüstenwelle aus Tübingen. Bis dahin, tschüss und einen schönen Abend.